Moin moin und willkommen zurück auf der anderen Seite. Wir sind Lena.
Und ich bin Michi.
Also erstmal Entschuldigung, dass ihr so lange nichts von uns gehört habt. Wir haben zwar gesagt, wir machen das in unregelmäßigen Abständen, weil es ja auch unser Hobby ist, aber eine so lange Pause wollten wir eigentlich nicht machen. Aber ja, wir haben ziemlich viel Arbeit gehabt in letzter Zeit und sind irgendwie nicht so wirklich dazu gekommen, was aufzunehmen. Aber dafür gibt es jetzt eine neue Folge für euch. Die heißt Menschenfleisch. Keine Angst an alle, die jetzt denken, oh nein, das 5000. Mal, dass man was über Armin Maivis hört. Nein, es ist nicht Armin.
Aber trotzdem Kannibalismus.
Vielleicht. Das werden wir sehen. Es geht um Martina Zimmermann. Mhm. Martina Zimmermann wurde 1956 in Mönchengladbach geboren. Ihren leiblichen Vater kannte sie nicht und von ihrem Stiefvater wurde sie sexuell missbraucht. Ihre Mutter hat sie dann in ein Kinderheim gegeben und hat sie zurückgeholt, nachdem sie sich von ihrem Partner getrennt hat. Aber auch der neue Stiefvater missbrauchte sie wieder. Sie hat dann ziemlich früh geheiratet, einfach um aus dem Elternhaus rauszukommen. Mit ihrem ersten Mann Wilhelm hat sie zwei Kinder bekommen, Brian und Joseph. Und 1982 haben sich Wilhelm und Martina dann scheiden lassen. Sie ist mit den Kindern im Haus geblieben. Er ist aber noch manchmal vorbeigekommen, um einfach locker ein bisschen Spaß mit ihr zu haben. Sagen wir es mal so. Sie liebte Horrorfilme, war irgendwie krankhaft besessen von Tod, von Leichen, Horror, Zerstückelung, Blut, sowas. Hatte Spinnen und Schlangen als Haustiere und hat sich außerdem auch Hamster gehalten, die sie entweder als Schlangenfutter benutzt hat oder sie auch manchmal selber gegessen hat.
Okay.
Ja. Ich meine, theoretisch, ob ich jetzt einen Hamster oder ein Schwein esse, das sind alles Tiere, aber es ist trotzdem merkwürdig, sagen wir es mal so.
Ja, das Menschen, die gerne Schlangen halten, sag ich mal, auch Tiere extra züchten und oder ranwachsen lassen, wie jetzt Mäuse oder sowas, für ihre Schlangen finde ich relativ normal. Wenn jemand einen Hamster essen will, verurteile ich das nicht, aber ich meine letztendlich, du tötest dieses Tier und wirst am Ende aber nicht mal annähernd satt davon.
Ja, das stimmt, an einem Hamster ist auch nicht besonders viel dran, ne? Naja, sie liebte außerdem auch Bücher über Hexerei, schwarze Magie, hatte wohl eine riesige Sammlung von Hardcore-Sadomaso-Pornos. Die Wohnung und auch die Kinder waren aber immer sauber und gepflegt. Also es hört sich jetzt so ein bisschen an, so nach dem Motto, okay, irgendwie voll die abgedrehte Alte, sage ich jetzt mal. Aber sonst, also so das Leben hatte sie gut im Griff, hat sich super um die Kinder gekümmert, hat sich super um die Wohnung gekümmert, auch die Tiere waren alle gut versorgt. Sie hat halt einfach nur sehr außergewöhnliche Hobbys gehabt, wenn man das mal so nennen darf. Das Geld als Alleinerziehende hat aber vorn und hinten nicht gereicht und sie hat dann beschlossen, ein Zimmer im Haus zu vermieten. Und dann ist der 40-jährige Hans Josef eingezogen. Die beiden fanden sich halt gleich sehr attraktiv und haben dann eine Affäre begonnen. Er hat sich auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, für das Dunkle interessiert. Also dieses Sadomaso und Okkultismus und so fand er sehr ansprechend an ihr. Und die hatten ein sehr merkwürdiges Sexritual. Also ich will ja niemanden verurteilen, aber wenn man es sich mal bildlich vorstellt, Hans liegt nackt in der Badewanne und sie, ebenfalls nackt, befriedigt ihn unter Wasser und hält dabei einen grünen Apfel in der Hand. So, das mit diesem grünen Apfel finde ich sehr irritierend. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so eine Art Codewort war. Also wenn ihr die Luft ausgeht, dass sie dann den Apfel fallen lässt oder sowas, wie so ein Safe Word, was es ja in der Sadomaso-Szene auch gibt. Nur mit dem Kopf unter Wasser kann sie natürlich nicht sprechen. Dass der Apfel quasi ein bildliches Safe-Word war, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall musste bei diesem Liebesspiel immer irgendwie der Apfel mit involviert sein, dass sie so einen Apfel in der Hand hielt.
Ja, also wenn sie den Kopf bei dem Befriedigen unter Wasser ist, das finde ich jetzt, ist es aus deiner Beschreibung gerade nicht so eindeutig hervorgegangen.
Ja, also er liegt nackt in der Badewanne und sie hat den Kopf unter Wasser und befriedigt ihn und hält dabei diesen Apfel neben der Badewanne hoch.
Okay. Ja, dann ist es ja irgendwie nachvollziehbar. Wenn ihr die Luft ausgehen sollte, lässt sie den Apfel automatisch fallen. Das macht sie ja nicht mal dann halbwegs bewusst. Wenn sie bewusstlos wird, lässt sie automatisch den Apfel fallen.
Ja, ich weiß halt nicht, ob es so eine Art Safe-Zeichen zwischen den beiden war. Also der Apfel ist auch noch später relevant. Aber dazu kommen wir jetzt erstmal. Also im Endeffekt war es so, am 29. April 83 Laut ihrer Version sagte Hans, er möchte gerne von Martina getötet werden, weil die beiden auf der irdischen Welt nicht richtig zusammen sein können und sie wollen eine höhere Bewusstseinsebene erreichen und deswegen möchte er, dass sie ihn tötet und sie hat ihm dann versprochen, sie würde nachkommen, sobald die Kinder erwachsen sind, auf eigenen Beinen stehen und quasi sie nicht mehr brauchen, würde sie ihm dann auf diese höhere Ebene folgen.
Aber wieso können die denn nicht zusammen sein?
Weil einfach, ja, weiß ich auch nicht. Nee, deswegen ich kann es dir nicht sagen. Also es ist nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, die Beziehung wäre schlecht, die müssten Schluss machen oder sowas. Das war nicht, aber auf dieser Ebene können sie einfach nicht so zusammen sein, wie auf der höheren Ebene nach dem Tod. Also sie wollten auf einer höheren Ebene vereint sein.
Ich war vorher nämlich schon ein bisschen irritiert, als du von einer Affäre gesprochen hast, aber sie ist ja geschieden.
Ja, aber die beiden hatten wohl nicht so eine richtige, ich sage jetzt mal Liebesbeziehung, sondern es drehte sich wohl sehr viel um Sex einfach.
Okay.
Man kann auch sagen eine Sexbeziehung, aber es war jetzt nicht mit Händchen halten, durch den Park laufen und ins Kino gehen, sondern es war wohl schon sehr aufs Körperliche begrenzt.
Okay.
Und die beiden wollten dann in einer höheren Ebene vereint sein und laut ihrer Aussage sagte er, sie soll ihn töten und wenn sie dann halt die Verantwortung für die Kinder nicht mehr hat, würde sie nachkommen.
Mhm.
Und am 29. April 83 war es dann wohl so, dass sie ihm ein Kabel um den Hals gewickelt hat. Dann hatten die beiden Sex in der Badewanne und nachdem beide zum Orgasmus gekommen sind, hat sie ihm diesen grünen Apfel in die Hand gegeben, hat dann seinen Kopf unter Wasser gedrückt und ihn gleichzeitig mit dem Kabel, was er um den Hals hatte, stranguliert. Und dann ist er gestorben. Ob er letztendlich ertrunken ist oder an der Strangulation gestorben ist, konnte man im Nachhinein nicht mehr feststellen.
Mhm.
Aber so hat sie ihn wohl getötet. Und laut ihrer Aussage geschah es halt auf seinen Wunsch, weil halt beide dann im Tod vereint sein wollten. Also auf einer höheren Ebene halt.
Okay.
Nachdem Hans tot war, hat Martina dann ihren Ex-Mann, also Wilhelm, angerufen, ob er ihr helfen kann. Der war sofort dabei, warum auch immer, hat er gesagt, ja klar, ich helfe dir. Und die beiden sind losgegangen, um Geräte zu kaufen, um Hans zu zerstückeln. Sie haben dann eine Säge und ein Messer besorgt. Und Martina hat dann Wilhelm weggeschickt und hat gesagt, sie möchte Hans alleine zerstückeln, dabei würde sie keine Hilfe brauchen. Und dann hat sie ihn in kleine Teile halt zerschnitten. Und diese Teile hat sie gebraten, gekocht und gewürzt und hat die Teile dann eingefroren. Ob sie auch was von diesem, nennen wir es mal Gulasch, gegessen hat, ist nicht klar festgestellt worden. Also sie hat dazu nie eine Aussage gemacht und die Ermittler konnten es auch nicht rausfinden. Aber da es halt auch gewürzt war, das Fleisch, ist die Vermutung schon nahe, dass sie es zumindest vielleicht mal probiert hat. Also wenn ich eine Leiche einfach nur zerstückeln und einfrieren will, dann muss ich sie ja nicht würzen und braten, normalerweise.
Naja, damit du vielleicht denkst, falls das, dass das weniger auffällt, vielleicht?
Ich weiß nicht. Also ich würde die Leiche nicht würzen.
Das ist gut zu wissen, dass du, wenn du irgendwann mal jemanden zerstückelst, ihn
nicht würzen würde. Nein. Nicht
würdest.
Man kann ja kleine Stücke machen und Gulasch auf die Tüte schreiben, aber man muss es ja nicht wirklich würzen und in Soße einlegen. Also, weiß ich nicht. Naja, aber wie gesagt, also ob sie es wirklich gegessen hat, hat sich eigentlich nie rausgestellt. Den Kopf hat sie behalten, auch am Stück, also den hat sie nicht zertrümmert oder so und dann hat sie ihn manchmal auf ihr Kopfkissen gelegt und hat sich dann mit ihm unterhalten oder so. Die Tiefkühltruhe stand aus Platzmangel wohl im Schlafzimmer und Wilhelm war in der Zwischenzeit schon wieder bei ihr eingezogen und irgendwann hat er einfach den Gedanken nicht mehr ausgehalten, dass neben dem Bett diese Tiefkühltruhe mit Hans Leichenteilen drin steht. Man hat dann gesagt so, Martina, wir müssen das hier irgendwie wegschaffen, das geht nicht mehr. Und dann haben sie es im Botanischen Garten in Mönchengladbach verteilt, diese kleinen eingefrorenen Päckchen. Und ein Mitarbeiter, der da gerade die Rhododendron irgendwie gießen wollte oder beschneiden wollte, was auch immer, hat am 20. Februar 84, also knapp ein Jahr später, diese kleinen Päckchen dann gefunden. Bei diesen Päckchen war wohl noch eine Fingerkuppe dabei, die intakt war oder von der man auf jeden Fall Fingerabdrücke nehmen konnte. Deswegen ist dann auch ziemlich schnell rausgekommen, dass es halt die Leiche von Josef ist. Und dann kam man auf Martina, weil Martina ja die Vermieterin war. Die Polizei war dann da und sie hat gesagt, nee, also der hat hier zwar gewohnt, aber ich habe den seit einem Jahr nicht gesehen und ich wünsche Ihnen noch viel Glück bei der weiteren Suche.
Ich melde mich.
Ja, melde dich mal.
wenn die ihn anhand seiner Fingerabdrücke identifizieren konnten, das war ja in den 80ern, dann muss er ja vorbestraft gewesen sein.
Muss er theoretisch, ja, aber darüber konnte ich nichts finden. Ich weiß nur, also er hat als Friseur gearbeitet, aber über irgendwelche Vorstrafen weiß ich nichts.
Weil, ich meine, jetzt, heutzutage hat man ja die Möglichkeit, freiwillig seinen Fingerabdruck mit auf dem Perso einscannen zu lassen. Mhm. Dann würde man es wissen, aber seit wann gibt es den neuen Perso? Seit, weiß ich nicht, Anfang der 2000er, 2006, 2008 oder so?
Das weiß ich nicht genau, aber... Also 1984 gab es das definitiv noch nicht. Also du hast recht, er muss vorbestraft gewesen sein, aber dazu habe ich keine Informationen. Mhm. Aber du hast recht, also da muss mal was vorgefallen sein. Aber auf jeden Fall, also sie hat halt gesagt, sie weiß nicht, wo er ist und sie wünscht dem Polizisten noch ganz viel Glück. Und dann haben sie Wilhelm befragt und zur Überraschung von allen hat er sofort ein umfassendes Geständnis abgelegt. Ob er ein schlechtes Gewissen hatte oder ob er gedacht hat, die kommen mir sowieso auf die Schliche und sich vielleicht besser darstellen wollte, ne? Weiß man nicht, aber auf jeden Fall hat er sofort ein Geständnis abgelegt. Und als Martina damit konfrontiert wurde, hat sie dann auch alles gestanden.
Ja gut, er hat ja, wenn beide die Geschichte so bestätigen, hat er ja wenigstens nicht an der Tötung mitgewirkt.
Nein, das nicht.
Also er hat nur geholfen, es zu verschleiern.
Ja. Eine Nachbarin hat später zu Reportern gesagt... Ich hätte ihr alles zugetraut. Sie hat immer so ein komisches Gesicht gehabt. Also die hätte ich niemals zum Kaffee eingeladen. Finde ich auch sehr witzig. Ist irgendwie so typisch 80er Jahre. Weiß ich auch nicht warum. Auf jeden Fall, also einen Tag vor Prozessbeginn hat ihr Verteidiger ein Presseinterview zugelassen und eine einschlägige Zeitung. Ich weiß jetzt nicht genau welche, aber eine einschlägige Zeitung war wohl in der Untersuchungshaft und hat mit ihr geredet. Und so ist dann am Prozesstag, also am Morgen des Prozesses, ist eine Ausgabe erschienen, wo quasi alles drin stand. Also dieses Ertränken mit Strangulieren, dass er irgendwie da geköpft wurde, dass sie mit dem Kopf noch geredet hat, dass die Leiche zerstückelt wurde, dass sie gekocht wurde, dass sie halt auch gerne Horrorvideos guckt und den Tod irgendwie so faszinierend findet und daraufhin begann dann so eine kleine Hetzjagd in den Medien. Also die blutgierige Martina, die Mordhexe, die Horror-Martina. Das waren so einige Namen, die sie irgendwie in den Medien hatte. Und insgesamt haben sich 6 Gutachter mit ihr beschäftigt. Und das Gutachten später war über 500 Seiten lang. Mal so ein paar Sachen. Also Professor Lute sagte, dass Martina einen hysterischen Charakter habe, aber auf keinen Fall eine schwere seelische Abartigkeit und dass sie wohl unter Tabletteneinfluss stand und das dann halt zusammen mit dieser hysterischen Persönlichkeitsstörung die Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt haben könnte. Dr. Behrens hat auch sehr auf die Tablettenabhängigkeit von Martina geredet und sagte, in Zusammenhang mit der Biografie habe das halt einfach, ja, das Ganze verursacht quasi, ne, also dass sie ihre Impulse nicht mehr im Griff hatte. Dr. Meisches hat besonderes Gewicht darauf gelegt, dass sie wohl zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr auch eine Essproblematik entwickelt hat, wo sie magersüchtig war mit verschiedenen Phasen, also entweder sie hat gar nichts gegessen oder sie hatte heimlich Fressattacken. Und das wäre halt zusammen mit den Tabletten auch wieder so ein Teufelskreis irgendwie, der eine tiefgründige psychische Störung aufzeigt. Mhm. Professor Schorsch, ich finde den Namen ganz toll, Professor Schorsch sagte, was ich auch wieder sehr bezeichnend für die 80er finde, was auch ein bisschen zu unserer Folge passt, warum immer Männer so als Mörder dargestellt werden, wenn man über Weibliche nicht so viel findet, sagte er, in seiner Praxis und Forschung habe er kein einziges Beispiel einer ausgebauten und fixierten sadistischen Perversionsbildung bei einer Frau. Und die Literatur kennt auch keinen solchen Fall. Er sagte, dass Martina eine innere Problematik hatte, die vor allem bezüglich der Destruktiven vergleichbar ist mit der einer männlichen. Professor Schorsch sagte auch, so ein expansionelles Geschehen, da ist es für ihn fraglich, ob sie überhaupt schuldfähig ist. Also dass man eine Schuldfähigkeit nicht ausschließen kann, weil es einfach so... Also für eine Frau so untypisch ist, halt eher irgendwie so männertypisch. Und 3 Sachverständige sind wohl auch zusammen auf die Frage gestoßen oder haben sich so ein bisschen darüber rumgestritten, ob eine Grenzverwischung zwischen Traum und Wirklichkeit, Leben und Tod und die Sexualisierung von Ängsten, Impulsen und Destruktivität ein krankhafter Vorgang ist, der bei Frauen überhaupt in einer Weise wie auch bei Männern widerfahren kann. Also, dass sie einfach gesagt haben, was sie gemacht hat, das können Frauen gar nicht machen. Das können eigentlich nur Männer machen. Eine Frau macht sowas nicht.
Sieht man ja.
Sieht man ja. Aber es passt wieder so ein bisschen in dieses Thema halt, ne? Also Frauen machen sowas nicht und über weibliche Mörder berichtet man vielleicht gar nicht in dem Sinne. Also über sie wurde berichtet, ja. Aber wie gesagt, also es haben sich 3 Sachverständige darüber gestritten, ob das überhaupt so sein kann.
Naja, ich meine, ich denke mal, die Statistiken sprechen da natürlich für sich, wie sie auch erkennen, ne? Aber es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja. Der Staatsanwaltschaft hat im Endeffekt auf 10 Jahre und Unterbringung plädiert, weil er sagte, Martina ist eine kranke Frau, die einfach dringend Behandlung bedarf. Die Öffentlichkeit war da überhaupt nicht mit einverstanden, die wollten für sie eigentlich lebenslänglich. Im Endeffekt hat sie aber dann 8 Jahre und Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik erhalten. Noch im selben Jahr ist Martina dann allerdings aus der Haft geflohen und ist untergetaucht. Und ihre Leiche wurde später, bekleidet mit Domina-Kleidung, also so Lack, Latex und Stiefeln und so, in einer Gracht in Amsterdam gefunden.
Das ist eine Gracht?
So ein Kanal.
Okay.
Die Umstände ihres Todes und auch ihr Verbleib bis zum Auffinden der Leiche sind bis heute ungeklärt. Und es gibt auch keine weiteren Informationen darüber zu finden. Es ist jetzt halt die Frage, wurde sie ermordet oder war es vielleicht ein Suizid, um Hans in diese höhere Ebene zu folgen. Also sie hat ja gesagt, sie will ihm folgen, wenn sie halt nicht mehr für die Kinder sorgen muss, wenn sie quasi nicht mehr in der Schuldigkeit steht. Dadurch, dass sie ins Gefängnis gekommen ist und dann ja auch auf der Flucht war, waren ihre Kinder ja untergebracht und sie hätte ihre Kinder ja eh nicht mit auf die Flucht nehmen können. Ob sie dann vielleicht gesagt hat, okay, meine Kinder sind jetzt versorgt, jetzt kann ich da hinterhergehen, weiß man nicht. Also tatsächlich ist es so, dass pro Monat wohl durchschnittlich eine unbekannte Leiche in einer Gracht von Amsterdam gefunden wird und die Todesursache eigentlich oft ungeklärt bleibt. Also es ist schwierig und manchmal sogar unmöglich, die Umstände zu rekonstruieren, weil in den Grachten ziemlich viel rumliegt, also auch Fahrräder und so. Und die Leichen sich dann oft da drinnen verhaken und länger ja unter Wasser sind. Und wenn sie dann hochtreiben, sind sie teilweise schon so zersetzt, dass man es einfach nicht mehr feststellen kann. Ob das jetzt bei Martina auch so war, weiß ich nicht. Wie gesagt, da konnte man nichts drüber finden. Nur, dass sie halt tot in dieser Gracht gefunden wurde und dass es bis jetzt ungeklärt ist. War es ein Suizid? War es ein Mord? Wer war beteiligt? Wo war sie bis dahin? Warum hatte sie Domina-Kleidung an? Ist alles nicht geklärt worden. Aber sie ist tot.
Ja.
Das war der Fall.
Ja, interessanter Fall.
Was denkst du denn zu den Beweggründen? Also glaubst du diese Geschichte, ich sag jetzt mal, mit der höheren Ebene oder glaubst du, sie hatte andere Beweggründe?
Schwierig zu sagen. Letztendlich, wenn sie das so erzählt hat, was für einen Grund hätte sie zu lügen? Immer noch, sag ich mal, für mich auch schwierig, welchen Part sie ausgeübt hat, sag ich mal, in deren sexuellen Rollenverteilung. War jetzt ja in allen Quellen, so wie du sie vorgelesen hast, halt einfach von ja sadomasochistischen Vorlieben die Rede. So das, was sie beschrieben hat mit sie unter Wasser ihn befriedigt, wäre eher, sag ich mal, eher, dass sie eine untergeordnete Rolle spielen würde.
Ja, das klingt so.
Ob das jetzt nur so war, ist halt fraglich. Also ich kenne mich halt mit diesem Fetisch oder dieser Vorliebe auch nicht so extrem aus. Es gibt da, glaube ich, eigentlich eine relativ große Szene für. Ich glaube aber nicht, dass man oft die Rollen tauscht. Also das sind ja Fantasien, die man auslebt, sich entweder zu unterwerfen oder halt Dominanz auszuüben. Und in der Regel hat man ja nur Lust an einem Teil davon.
Also ich bin ja jetzt auch nicht so in der Szene drin, aber soweit ich weiß, gibt es auch tatsächlich Leute, die die Rollen wechseln, die dann in der Szene Switcher genannt werden, die halt entweder dominant oder unterwürfig sind, je nachdem sich halt auch auf den Partner einstellen. Also wenn sie mit einer unterwürfigen Person Sex haben, sind sie der dominante Teil und wenn sie eine dominante Person kennenlernen, können sie sich aber auch unterordnen und können den niedrigen Part einnehmen, sozusagen.
Mhm.
Aber ich denke, dass so wie du es sagst, die meisten halt entweder dominant oder unterwürfig bleiben. Also ich denke, dass es nicht so viele Switcher geben wird. Und wie du sagst, wenn sie halt unter Wasser war und ihn da befriedigt hat, das klingt halt schon eher so, als wenn sie der unterwürfige Part war.
Mhm. Klingt so. Wir kennen ja nicht alles bis ins Detail.
Oder? Das stimmt.
Ja, aber letztendlich die Beweggründe kann ich nicht, auch nicht ergründen.
Mhm. Was hältst du davon, dass sie den Kopf behalten und noch mit dem Kopf geredet hat und den aufs Kopfkissen gelegt hat und so?
Naja, könnte letztendlich irgendwie ein Anzeichen für nicht loslassen sein können, ist, ne? Also sie hatte ja offensichtlich in ihrer Kindheit viele Erfahrungen vom Verlassenwerden. Also von ihrem Vater, der ja gestorben ist.
Nee, ihren Vater hat sie nie kennengelernt.
Okay, Vater hat sie nie kennengelernt. Dann, sag ich mal, haben die Männer, sag ich mal, ja auch gewechselt. Aber ich sag mal so, soll mich jetzt keiner falsch verstehen. Es ist natürlich jetzt von außen betrachtet für sie kein Verlust, dass der erste Ehemann irgendwann weg war, der sie ja auch missbraucht hat.
Mhm.
Mit der Psyche eines Kindes macht das meines Wissens aber halt was anderes. Weil sie kennt es denn und sie kennt ihn und wird vermutlich auch irgendeine Form der Wertschätzung dafür erhalten haben.
Mhm.
Und dann ist der nächste wieder weg. Und ihr passiert aber ja auch doch wieder dasselbe, wenn ich das verstanden habe.
Mhm.
Ja, also fehlt halt die Verlässlichkeit und die Konstanz in den Beziehungen, in den ursprünglichen Beziehungen. Ne?
Ja.
Also das, was eigentlich jeder Mensch ja erfahren muss oder erfahren sollte, dass er in seiner Kindheit ein verlässliches Umfeld und verlässliche Beziehungen hat, die auch konstant sind.
Mhm.
So, und dass diese Erfahrung ja fehlt ihr oder sie hat halt eben eine genau gegenteilige Erfahrung gemacht.
Ja, aber dass sie den Sex als Wertschätzung so gesehen empfunden hat, also was ihr ja, ich sag jetzt mal, beigebracht wurde, in Anführungsstrichen von klein auf, finde ich, also das darauf hindeutet, ist halt, dass sie sich ja auch von Wilhelm getrennt hat und er dann aber noch zum Spaß haben vorbeikam. Und auch die Beziehung, die sie dann hatte, war ja auch halt eher aufs Bett beschränkt. Ne? Also wie ich gesagt habe, die sind halt nicht händchenhaltend durch den Park gelaufen, sondern es hat sich ja schon, was Männer betrifft, immer ziemlich viel auch um Sex gedreht bei ihr. Also das zeigt ja auch so ein bisschen, ja, dass sie das halt als Wertschätzung gesehen hat. Ne? Also mit Männern macht man das halt, das gehört irgendwie so dazu und das zeigt dann, was für ein toller Mensch ich bin, so in die Richtung irgendwie. Also ich bin begehrenswert irgendwie.
Ja, dass Sexualität für sie ein wichtiges Thema ist, muss ja nicht gleichbedeutend sein, dass sie das, sag ich mal, miteinander vermischt. Ja, es kann natürlich so sein, aber muss nicht.
Was hältst du von ihrem Tod? Also denkst du, dass es ein Suizid war oder denkst du, sie wurde umgebracht?
Es ist beides gut möglich. Ne? Ich meine, diese These, dass sie sagt, sobald sie keine Verantwortung mehr für die Kinder hat, wird sie ihm folgen, kann natürlich sein. Aber warum in Amsterdam? Und die Umstände sind dann halt schon komisch.
Also meine Theorie dazu wäre, ist halt wirklich nur eine Theorie, aber dass sie halt nach Amsterdam gegangen ist, einfach um unterzutauchen, ne? Weil sie in Deutschland ja gesucht wurde natürlich. Vielleicht hat sie da in einem Domina-Studio, in einem Bordell, wie auch immer, halt gearbeitet. Deswegen diese Domina-Kleidung, mit der sie auch gefunden wurde.
Mhm.
Und da sie da ja wahrscheinlich schwarz gearbeitet hat, weil sie kann ja nicht hingehen und sagen, hallo, ich bin Martina, ich werde in Deutschland gesucht, ich möchte jetzt hier arbeiten, mich verstecken. Also sie wird da ja schwarz gearbeitet haben, wahrscheinlich ohne Papiere. Und dann ist vielleicht irgendwas vorgefallen, ob es jetzt mit ihrer Tablettensucht zu tun hatte. Vielleicht ist sie dann auf Drogen umgestiegen, hat irgendeinen Dealer über den Tisch gezogen oder irgendwas ist halt vorgefallen und dass man sie dann hat verschwinden lassen.
Mhm.
Also es war ja sowieso eine illegale ohne Papiere. Wer fragt denn danach? Interessiert ja niemanden.
Ja gut, wenn ihr in dem Etablissement oder wenn sie in so einem Etablissement gearbeitet hat, illegal, ist ja auch heutzutage immer noch ein Thema. Ne? Also illegaler Menschenhandel, die dann in die Prostitution verkauft werden. Aber sie hat da als Illegale gearbeitet und ihr passiert da in diesem Rahmen etwas.
Mhm.
natürlich würden die Betreiber sie verschwinden lassen.
Ja, ja.
Aber würden sie denn nicht auch irgendwie Spuren verwischen? Würden sie ihr denn nicht vielleicht Lack- und Leder-Outfit ausziehen, damit es nicht speziell in diese Richtung gedrängt wird?
Ist die Frage. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Polizist und ich fische da eine nackte Leiche aus der Gracht, würde ich vielleicht eher nachforschen, weil ich denken würde, okay, vielleicht wurde die arme Frau missbraucht oder sonst irgendwas und dann da reingeworfen. Wenn ich aber eine Frau in Lack und Leder finden würde, würde ich denken, naja, die hat hier halt in irgendeinem Bordell angeschafft, ist mit dem Job nicht klargekommen und hat sich nach Feierabend von der Brücke gestürzt. Also...
Nicht so würdest du als Polizist denken.
Ja, so würde ich als Polizist denken. Deswegen bin ich auch kein Polizist geworden.
Das ist gut so, ja.
Nee, aber also ich weiß nicht, ob jetzt wirklich sie auszuziehen, in dem Sinne Spuren verwischt hätte. Also Amsterdam ist ja auch bekannt dafür, dass es halt viel Rotlichtmilieu gibt und natürlich auch illegale Bordelle. Also selbst wenn man dann eine Leiche in Lack und Leder findet, zu welchem Bordell willst du gehen? Oder zu welchem Sadomaso-Club von den wahrscheinlich 500, die es gibt. Also, wenn sie dann auch illegal war, wie willst du nachweisen, von welchem Bordell sie jetzt genau gekommen ist? Ne? Also, auf den Anziehsachen steht ja nicht drauf, kommt aus dem Freudenhaus so und so, sondern die sind halt ganz normal irgendwo gekauft worden. Ne? Also, ich glaube nicht, dass es Spuren verwischt hätte, sie auszuziehen. Ja. Ne? Ob das jetzt notwendig war. Also, woran sie gestorben ist, letztendlich konnte ich tatsächlich auch nicht in Erfahrung bringen, ob sie ertrunken ist, ob sie stranguliert wurde, ob sie an einer Überdosis gestorben ist, keine Ahnung. Also es kann ja auch sein, dass sie beim Sexspiel mit einem Kunden vielleicht wirklich stranguliert wurde oder zu heftig geschlagen oder was weiß ich, was da alles so passieren kann. Also es kann ja auch sein, aber ich konnte halt auch zur Todesursache nichts finden. Sie ist halt einfach nur tot in dieser Gracht gefunden worden.
Ja, die werden wir wohl nie erfahren.
Was hältst du von ihrem Ex? Von Wilhelm, dass er so bereitwillig, ne? Kannst du mir helfen? Ich habe hier eine Leiche. Ja, klar, komm, ich gehe mit dir ein Messer kaufen und eine Säge und so. Was hältst du davon?
Naja, grundsätzlich, wenn die sich immer noch zugeneigt sind, finde ich es halt im Rahmen des Möglichen. Ne? Also wir wissen ja auch nichts zu den näheren Umständen der Scheidung.
Nee, leider so, nicht.
Vielleicht hat er sie noch geliebt. Mhm. Er war ja offensichtlich auch später wieder mit ihr zusammen.
Mhm.
Ne? Also hat da ja wieder gewohnt. Vielleicht hat er einfach Gefühle, vielleicht hat er eine dependente Persönlichkeit, also eine abhängige Persönlichkeitsstörung oder Akzentuierung oder sowas, dass er halt sich einfach, sag ich mal, von ihr abhängig gefühlt hat. Also, ja, meistens fühlen die sich ja nicht abhängig von einer Person, aber ja, dass er halt im Prinzip alles macht, um ihr zu gefallen und zu helfen.
Mhm.
Also, vielleicht hätte er nicht mit umgebracht. Ich meine, klar hat er immer noch eine Grenze, aber letztendlich ist das was, was nun mal ja auch jetzt nicht so selten ist, dass Menschen zwar mit einer Straftat ihrer Partner nicht einverstanden sind, aber halt auch nicht unbedingt wollen, dass die dafür in den Knast kommen oder was auch immer und ihnen dann halt helfen, einfach Spuren zu verwischen, ein Alibi geben.
Was erhältst du von dem Umstand, dass sie gesagt hat, sie will keine Hilfe beim Zerstückeln haben, sie macht das selber?
Naja, entweder wollte sie ihn beschützen oder sie hat da Spaß dran, was dann halt aber irgendwie eigentlich nicht zu allem anderen passt, was wir so aus ihrem Leben kennen, aber...
Ich finde, beides passt nicht zu dem, was wir von ihr kennen. Also, dass sie ihn beschützen wollte, dann hätte sie ihn gar nicht erst mit reinziehen müssen. Also ein Messer und eine Säge kaufen, das kriege ich als Frau auch gerade noch selber hin.
Ja, in den 80ern, wer weiß.
Wer weiß.
Vielleicht hätten die denn im Baumarkt gesagt, weiß ihr Mann, dass sie hier sind? Dürfen sie überhaupt alleine raus?
Ja, wir reden von 1983 und nicht von 1950. Ne? Sie hatte schon ihr eigenes Geld und sie durfte einkaufen gehen, ganz alleine, ohne Mann.
Ist mir klar.
Also ich finde, dass beides nicht so richtig zu dem passt, was ich jetzt für einen Eindruck von ihr habe, aber wenn sie ihn schützen wollte, hätte sie ihn halt gar nicht erst mit reinziehen müssen. Ne? Und wenn sie Freude dran hätte, naja, sie war ja fasziniert von Tod und von Leichen. Also vielleicht hat ihr das schon in dem Sinne ja, nicht Spaß gemacht, aber so ein bisschen die Neugier befriedigt, wenn ich so einen Menschen aufschneide und wie sieht das aus und wie fühlt sich das an, Knochen zu durchtrennen, irgendwie so.
Andere Hypothese ist halt, dass es halt einfach was Intimes ist, ne? Also man könnte halt ja auch noch die These aufstellen, dass es für sie ja jetzt kein brutaler Akt ist, ihn zu zerschneiden. Er wollte ja schließlich laut ihrer Aussage auch den Tod. Und dass es aber jetzt auch was Intimes ist, ne? Was sie jetzt nicht mit einem anderen Mann teilen möchte. Ne? Dass es halt im Prinzip irgendwie noch zu deren intimen Beziehung gehört.
Ja, das klingt tatsächlich am logischsten für mich irgendwie.
Ich weiß nicht, ob es so ist oder ob das jetzt vielleicht auch für einen Psychologen oder sowas logisch klingt, aber das ist halt so noch eine These, die mir in den Kopf springt, die möglich wäre.
Ja, aber das kann ja sein. Ich finde auf jeden Fall, dass sich das plausibel anhört. Denkst du denn, sie hat auch was von ihm gegessen?
Keine Ahnung. Also, haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen. Also, ja, warum sollte sie es sonst würzen? Aber, keine Ahnung.
Also, das ist jetzt auch eine ganz steile Theorie. Aber da kann man ja mal den Bogen zum lieben Armin schlagen. Bei dem war es ja auch so, dass er ja den anderen essen wollte, um sich jemanden quasi einzuverleiben, um das Gefühl zu haben, der andere ist immer bei ihm und er kann nicht verlassen werden und so. Und du hattest ja auch schon gesagt, dass sie ja schon so wirkt, also auch von der Biografie her, als wenn sie halt immer sehr, sehr viel mit Verlassenwerden zu tun gehabt hat. Und vielleicht hat sie ja tatsächlich zumindest eine kleine Menge gegessen, um ihn quasi bei sich zu haben. Dann ist er in ihr drinne, er kann nicht mehr weggehen, die sind verbunden sozusagen.
Möglich.
Ja? Also möglich ist es, ist jetzt eine steile Theorie. Ich habe ja auch nicht mit ihr gesprochen, ist ja auch nicht möglich. Also sie ist ja schon tot, ne? Aber das könnte ich mir auch vorstellen. Und vielleicht war sie gar nicht so kannibalistisch veranlagt und deswegen hat sie es vielleicht zerkocht und gewürzt, um halt einfach, also dass es kein Menschenfleisch ist quasi, sondern einfach so normal zubereitet. Also um auch so ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, den Ekel davor wegzunehmen, wenn man es als etwas zubereitet, was man sonst auch vom Schwein oder vom Rind oder so kennt. Dass man dann nicht mehr so die Assoziation hat mit, ich esse jetzt meinen Partner.
Naja, ich meine, ich sag mal so, der Gedanke, der einen jetzt auch noch kommen könnte, ist, ich meine, wie lange war zwischen Mord und Aufklärung oder Inhaftierung, wie viel Zeit war dazwischen?
Knapp ein Jahr.
Knapp ein Jahr. Ja, ich meine, man wird ja wohl kaum rausfinden, ob es noch vollständig war. Die Frage ist, wenn sie es halt im Prinzip als, oder den größten Teil als Gulasch irgendwie eingekocht und eingefroren hat, ist halt die Frage, Kinder haben ja zu dem Zeitpunkt auch noch bei ihr gewohnt. Ja. Haben auch andere davon gegessen, ohne es zu wissen?
Das weiß man nicht. Also dadurch, dass es so eingekocht war und so, konnte man wohl halt tatsächlich nicht mehr feststellen, ob es jetzt die vollständige Leiche war. Deswegen weiß man ja auch nicht, ob sie was davon gegessen hat oder nicht, weil man halt einfach nicht weiß, ob was fehlt. Na, weil man halt auch nicht mehr feststellen kann, welches kleine zerkochte Stückchen gehört jetzt an welche Stelle so. Deswegen weiß man es nicht. Aber theoretisch kann sie es natürlich auch anderen vorgesetzt haben, auch ohne deren Wissen. Das kann sein. Obwohl, also ich weiß jetzt nicht genau, wie groß er war, aber ich denke, nach einem Jahr, also wenn sie jetzt auch ihren Kindern davon gegeben hätte und selber es gegessen hätte, also wie ganz normales Gulasch, nach einem Jahr hätte wahrscheinlich, würde ich jetzt denken, eine so große Menge gefehlt, dass man schon sagen könnte, okay, da fehlt jetzt aber ein komplettes Bein von der Menge her oder so. Also wenn drei Personen davon essen, dann fehlt ja mehr als irgendwie so eine handtellergroße Stelle.
Sie haben es aber ja irgendwie im Park verteilt.
Meinst du, dass sie vielleicht nicht alle Tüten gefunden haben? Oder gedacht haben, sie haben vielleicht nicht alle gefunden?
Ja.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Also gerade wenn die jetzt einen ganzen Park umgraben, wenn sie ausreichend Beweisstücke haben?
Naja, es wäre wünschenswert. Stell dir mal vor, du gehst mit deinem Kind im Park spazieren und das kommt mit so einer Tüte Gulasch an. Und du hast eine Woche vorher in der Zeitung gelesen, dass da eine Frau ihren Mann als Gulasch im Park verteilt hat. Also es wäre wünschenswert, dass sie wenigstens versucht haben, alle Teile zu finden.
Ich weiß ja nicht, wie groß dieser Park ist, aber es ist ja utopisch, einen ganzen Volkspark, Bürgerpark oder wie auch immer die den da denn nennen, umzugraben.
Ja, aber es ist halt auch die Frage, also wir sind halt 1984 und nicht irgendwie 1900, ne? Da gab's ja auch schon Leichenspürhunde und wenn sie das Fleisch auch gewürzt hat, das riecht ja auch. Also auch normale, nicht ausgebildete Hunde riechen ja auch gewürztes Fleisch. Das heißt, wenn du da mit so ein paar Spürhunden durchgehst, dann müsstest du es ja eigentlich finden können.
Vergraben in einem Gefrierbeutel?
Ich denke schon, dass die Spürhunde das riechen können. Also beim Zoll, wenn da irgendwie im Koffer Drogen gesucht werden oder so, die sind doch auch immer mit 50.000 Lagen Plastik eingewickelt und so und die Hunde beim Zoll können das trotzdem riechen. Also ich denke, dass ein Spürhund gerade gewürztes Fleisch, was halt dann ja auch noch kräftiger riecht, dass sie das eigentlich finden würden.
Keine Ahnung, also ich würde denken, dass Würzung von Fleisch und Einkochen das eher schwieriger machen für einen Leichenspürhund, einen Leichengeruch zu finden.
Ja, okay, das stimmt. Es gibt ja jetzt keine ausgebildeten Gulaschhunde, die nach gewürztem Fleisch suchen. Und es kann natürlich sein, dass die Gewürze, Bratensoße diesen Leichengeruch überdecken. Ne, dass es dann für Spürhunde schwieriger ist. Dann ist halt die Frage, ob dann irgendwelche Füchse, Katzen, Ratten nachts das vielleicht ausbuddeln.
Ja, und dann eben zur Polizei tragen, damit die das nachzählen können.
Nee, okay. Aber dann finden es wenigstens keine kleinen Kinder beim Spielen. Ja, du hast recht, du hast recht. Also man weiß nicht, ob sie alle Beutelchen gefunden haben. Das stimmt. Ich denke, die werden sich auch nicht daran erinnern. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe irgendwo was von 55 Paketen gelesen. Also, dass sie sagte, sie hat irgendwie 55 Päckchen gemacht quasi.
Mhm.
Die werden jetzt auch nicht auswendig wissen von wegen, bei dem Rhododendron haben wir 3 verbuddelt und bei der Rose haben wir 5 verbuddelt. Also, die werden es ja auch nicht auswendig wissen. Mhm. Ne, die werden da nachts wahrscheinlich durchgelaufen sein und husch, husch, husch schnell alles irgendwie gemacht haben. Aber sich keine Schatzkarte angelegt haben, wo wie viel liegt. So. Da hast du wohl recht.
Ich muss noch einmal was sagen, was mir auf der Seele brennt.
Na.
So die Stelle mit dem Gärtner vorgelesen hast, hast du gesagt, er gießt die Rhododendron. Das sind Rhododendrin. Das.
Gut.
Das brennt mir die ganze Zeit auf der Seele. Aber
ja, ich weiß, sowas triggert dich. Ist okay. Ist okay.
Oder wie war das noch?
Rhododendri?
Nein.
Okay. Hast du denn noch was zum Fall zu sagen? Oder willst du nur meine Grammatik korrigieren?
Nee, sonst fällt mir zu dem Fall nichts mehr ein. Du kannst auch meine Grammatikkorrektur rausschneiden.
Ich glaube, das lasse ich dran. Alles gut. Dann sehen die Leute mal, wie du bist.
Schlau.
Schlau, genau. Weil du schlau bist. K-L-U-K bist du.
Ja.
Okay. Ja, mir fällt sonst auch nichts mehr zu dem Fall ein. Ich fand ihn halt sehr spannend, weil er halt auch ein Kannibalenfall ist, der jetzt nicht so bekannt ist, wie halt der Armin, ne?
Mhm.
So. Aber ich fand ihn eigentlich ganz spannend.
Mich wurmen dann halt immer so viele offene Fragen, ne? Aber das ist, als Otto-Normalverbraucher kommst du halt ja nun mal an die meisten Sachen nicht ran, ne? Also so ein Gutachten wäre natürlich interessant, so ein Urteil wäre interessant, ne, weil da ja, sag ich mal, die Dinge auch immer relativ explizit drin beschrieben werden.
Ja.
Aussagen von einzelnen Personen zu ihren Motiven natürlich auch irgendwie so, aber ich sag mal, als Otto-Normal-Mensch kommt man an sowas halt einfach nicht ran.
Ja, das ist leider so.
Das ist dann natürlich immer, dass dann halt so ein paar Fragezeichen zurückbleiben.
Ja, das stimmt. Ja, aber wie du sagst, die können wir halt auch einfach nicht klären, außer wir hacken uns da illegal irgendwo ein und das kann ich nicht. Na gut. Wir hoffen, dass die nächste Pause nicht wieder so lang wird. Wir geben uns Mühe. Wir hoffen, dass wir nicht so viel arbeiten müssen. Nicht nur wegen dem Podcast, sondern allgemein möchten wir einfach nicht mehr so viel arbeiten wie die letzte Zeit. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Bis dann.